Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Heute ist ein ganz besonderer Moment. Das ist hier so ein richtiger Cycle-Moment, so würde ich es bezeichnen. Wir haben nämlich eine Podcast-Gästin hier, die Dagmar. Und mit Dagmar durfte ich mein allererstes Interview als Gästin aufnehmen. Das war vor über 2 Jahren, am 1. Juni 2024. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Und Dagmar und ich, wir hatten verschiedene Berührungspunkte bisher in unterschiedlichen unternehmerischen Stationen, wenn du möchtest. Und deswegen finde ich es total schön, dass wir heute zusammenkommen und Dagmar jetzt heute hier mit uns spricht über ihren Weg als Unternehmerin von aktuell 2 Firmen. Es gibt einmal das Online-Business Kassenklingeln und es gibt auch eine Firma mit physischen Produkten, Tube. Da erfahren wir gleich ein bisschen was drüber. Und Dagmar, was mich jetzt total interessiert, damals unser Interview war ja über die Nachfolge. Das war so der Schwerpunkt, Nachfolge, auch Wachstum und ein neuer Zugang zur Gründung. Was ist seit dieser Aufnahme bei dir passiert? Hol uns doch mal rein.
Das könnte schon die ganze Aufnahme eigentlich füllen. Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung, Stella. Ja, stimmt. Vor 2 Jahren haben wir darüber gesprochen, wie könnte ich mein Unternehmen Tube verkaufen, weil da war ich an dem Punkt, meine Kinder waren aus dem Haus. Ich habe innerhalb der Jahre davor das Online-Business Kassenklingeln aufgebaut. Ich möchte mein Haus verkaufen. Ich möchte in den Van ziehen. Und dazu passt das Handwerk aus verschiedenen Gründen nicht mehr, weil mein Label mit den Taschentube ist ein Handwerk. Das war der Stand damals. Ich kann spoilern, der Verkauf hat nicht geklappt. Warum hat es nicht geklappt? Ich glaube, dass ich selbst innerlich das auch festgehalten habe und nicht ausreichend genug forciert habe. Ja, ich habe das auf den Plattformen, die du auch empfohlen hast, ausgeschrieben. Ja, ich hatte auch Anfragen. Die Anfragen, das war sehr interessant. Das lag wahrscheinlich auch in meinem Pitch, waren entweder so junge, ich nenne es mal Ferrari-Marketer, die gerne ein Online-Business haben wollten, die aber nicht verstanden haben, dass es ein Handwerk ist und die Taschen in Deutschland produziert werden. Und das andere Klientel waren viel Frauen. Mich hat das damals auch sehr frustriert, diese Kennenlernphase mit den möglichen Nachfolgerinnen, die sich aber nicht richtig getraut haben, die das als Handmade-Business weitergeführt hätten und dann aber gesehen haben, oh, Tube ist aber doch ein bisschen mehr als 2 Taschen im Monat und Nähen verkaufen und mit dem ganzen Online-Marketing. Und ich habe es zum Schluss eigentlich fast wirklich verschenkt. Für lächerliche Summen hätte ich das verkauft. Und dann kamen dann so Sätze von einer, wie ich dachte, ernsthaften Interessentin, die sagte, ja, ich muss aber jetzt erstmal meinen Mann fragen. Und mein Mann sagt, nein, gut, war es eine Ausrede, weiß man nicht. Aber er dachte mir so, ach du Scheiße, wo sind wir denn hier? Ich habe dann das Projekt Verkauf aufgegeben, habe gesagt, okay, vielleicht schadet es auch nicht. Ich habe dann immer noch Türchen B. Ich habe, ja, es ist eine eingetragene Marke, ich habe das stehen lassen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist eben mein Haus verkauft und fast alles an Werkzeugen, alles an Material, alles an Produkten, die ich noch fertig hatte, sind rausgegangen. Maschinen haben meine Töchter so. Das war der Stand bei unserem letzten Interview und jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt habe ich es auf einmal wieder aufleben lassen.
Ja, total abgefahren, Dagmar. Genau, ich finde es jetzt total schön, dass du uns da auch nochmal reinholst, ne, um so diesen roten Faden auch zu sehen. Okay, es kann ein Nachfolgethema geben und dann am Ende nicht klappen, einfach weil sich keine passenden Matches finden. Ne? Also Klassiker. Ja. Und was motiviert dich jetzt gerade, dass du sagst, okay, du gibst da auch wieder Ressourcen rein und forcierst auch ein Handwerksbusiness weiter?
Das ist ja kein Prozess gewesen von heute auf morgen, keine Schnapsidee, sondern ich habe dann letztes Jahr 2025, März, habe ich den Schlüssel zum Haus abgegeben, im Februar die letzten Produkte bei Tube verkauft und alles ausgeräumt und quasi ab Anfang März war ich voll digitale Nomadin ohne festen Ort in meinem Van und habe Tube beendet. Und das war aber total interessant, denn ich bin viel Offroad unterwegs, ich habe so einen Overlander und bin natürlich in Europa unterwegs und habe selber tatsächlich 11 Taschen in meinem Auto. Und habe teilweise noch extra Modelle davor für mich, für meinen Bedarf im Auto genäht. Und natürlich lernt man ja auf der Reise in seinem Van auch andere Leute kennen, andere digitale Nomaden, die im Van leben, aber auch welche, die einfach so einen Camper für einen Urlaub haben und so. Und es war interessant, dass immer wieder haben dann Leute mich beobachtet, wie ich meine Taschen aus LKW-Plane nutze und kam dann, ach, das ist ja geil. Hast du da nicht noch welche? Bei ein paar Leuten konnte ich helfen, weil ich hatte irgendwie noch so 20 Stück oder so auf Lager und bei den meisten muss ich aber sagen, nee. Und dann hat sich das nach und nach zugespitzt, dann kam ein neuer Partner dazu, der das Label schon lange kannte und es total schade fand, dass es zugemacht hat. Dann kam ein Geschäftskunde mit Aufträgen fürs Weihnachtsbusiness für irgendwie 5-stellige Beträge. Dann kamen immer mehr Kunden, es war dann so Jahresende, die sagten, ach, hast du nicht noch was, ich will noch was zu Weihnachten verschenken und so weiter. Und dann kam aber noch das letzte i-Tüpfelchen, dass ich festgestellt habe, dass ich dieses Leben im Camper, das digitale Nomadenleben, sehr, sehr liebe. Aber dieses nur am Computer hackeln, wie es der Bayer sagt, das erfüllt mich nicht. Das macht mich nicht zufrieden. Das war ein ganz schweres Gewicht und noch ein anderes Gewicht, dass meine Coaches, ich mit Kassenklingeln gebe ich ja mein Wissen, meine Erfahrung genau an andere Labels weiter und teilweise. Wir wissen das, es gehört zu einem erfolgreichen Geschäft, gehört zu viel mehr als mach diese drei Dinge und dann läuft super. Aber manchmal dachte ich mir, oder ich bemerkte auch so eine Unzufriedenheit oder auch Kritik an meiner Arbeit oder befürchtete Kritik an meiner Arbeit. Naja, wie willst du das denn machen? Du weißt es doch selber gar nicht. Du hast doch gar kein Label. Oder bei manchen hat es einfach nicht funktioniert. Ich wusste, warum es nicht funktioniert, weil einfach nicht alle Bausteine da waren. Das war auch so ein Ding so, ich will dieses Spiel nochmal durchspielen. Ich will selber auch nochmal ein Produkt starten und ich will mit meinem Label nochmal das durchspielen, ob das, was ich so erzähle, auch wirklich stimmt. Proof of Concept. Turns out, natürlich funktioniert das. Also, klar. Ich weiß schon, was ich da sage.
Ja. Ja.
Das waren so ganz viele, viele Bausteine. Also die so kleine Puzzleteilchen, die dazu geführt haben, dass ich dann letztes Jahr im November gesagt habe, okay, ich starte mit Tube nochmal, aber wenn ich nochmal mit diesen physischen Produkten starte, dann richtig. Und habe mir ein halbes Jahr Vorarbeit gegeben. Es musste ja erst wieder eine Manufakturplatz gefunden werden. Die ist jetzt in Bayreuth. Es müssten die Materialien wieder besorgt werden. Es gab eine Umstellung der Bayer-Persona, also der Zielgruppe, auch der Produkte. Ich habe Nähereien gesucht und gefunden, die mich unterstützen. Vorher hatte ich eine eigene Näherin, die ist nicht mit umgezogen. Genau, und habe da ganz viel im Vorfeld gemacht, bevor ich Ende April den Online-Shop geöffnet habe und dann auf die ersten Messen gegangen bin. Also ich habe mich spezialisiert, klar, von meinem Thema auf Reisende und auf Camping und so mit Taschen aus LKW-Plane. Und diese 6 Monate Vorarbeit haben sich ausgezahlt. Neustart war so viel besser, als ich es nur hätte mir vorstellen können oder geplant habe. Ja, es war gut.
Richtig stark, Dagmar. Also so ein bisschen klingt das jetzt nach so Tube 2.0, so wie du es beschreibst. Und was ich da so heraushöre, das geht mir tatsächlich auch selbst immer wieder so, es braucht dieses Erleben, ne? Also es braucht dieses Reingehen. Jetzt, wie fühlt sich das an zu sagen, ey, du verkaufst halt wirklich alles und machst jetzt so einen Schlussstrich und dann, weil du jetzt neue Wege gehst, ja, auch aus dem Van lebst, ist natürlich jetzt auch gerade total spannend, da zu wissen, wie es dir damit ergeht, da gehen wir gleich drauf ein. So, aber dass dann in diesem Prozess plötzlich Marktfeedback kommt, vielleicht auch nochmal eine andere Motivation, vielleicht auch dieses, okay, du hast irgendwie eine alte Lebensphase mit einem Haus, ne, mit physischem Sitz so beendet und dann darf was Neues entstehen. Und das passiert aber erst, und das finde ich jetzt so entscheidend, wenn wir zulassen, dass wir durch diese unangenehmen Gefühle der Unsicherheit, des okay, ich weiß gerade irgendwie auch nicht, ne? Was macht das jetzt? Da durchgehen, oder? Also empfindest du das gerade auch so, wenn du zurückschaust und das so erzählst?
Auf jeden Fall. Das war ein ganz, ganz langer Prozess. Also das Aufgeben des Labels war ein längerer Prozess. Auch dieses natürlich, ich habe mich davon inzwischen frei gemacht, aber natürlich schwang auch so ein bisschen mit, was in Deutschland so verpönt ist, dieses Scheitern. Ach, jetzt gibt's es auf. Ach, jetzt, das hat nicht geklappt und so, ne? Ich bin davon ziemlich frei. Mich hat eigentlich eher zurückgehalten oder der Punkt, der mich zurückgehalten ist wirklich, Mann, ich habe jetzt da irgendwie 12 Jahre Arbeit reingesteckt und jetzt gebe ich das alles weg. Aber noch viel mehr interessanterweise dieses, ich habe Kassenklingeln, da gebe ich mein Wissen weiter. Ich brauche doch irgendwie ein Proof of Concept. Ich muss doch irgendwie beweisen, dass ich das auch kann. Ich kann doch jetzt nicht Tube aufgeben, dann habe ich ja diesen Beweis nicht mehr. Das hat mich interessanterweise am längsten zurückgehalten. Als ich aber damals dann die Tür zugemacht habe und das Geschichte war, den Shop zugemacht habe, war ich erstmal super erleichtert. Physische Produkte verkaufen ist kein leicht verdientes Geld, schon gar nicht, wenn man die Fertigung selbst macht. Aber machen wir uns mal nichts vor, ein Online-Business ist auch kein leichtes, leicht verdientes Geld.
Nee. Das ist nee, kein Business, ist mal Miete. Easy so. Ja. Mit Fingerschnips, wie du gerade schön meintest, ne?
Ja, mhm. Ja. Das ja. Ist so.
Und wie bist du damit umgegangen? Also mit diesen auch vor allem inneren Themen, die es ja dann gibt, ne?
Ach, wie bin ich damit umgegangen? Na, ich habe mir das für mich selbst durchgedacht. Man muss dazu sagen, dass ich sowieso seit, ich glaube, 4 Jahren oder so wegen anderen Themen eine Therapeutin habe und ACT-Psychotherapie wahrnehme und das nach wie vor mache. Die Termine sind heute, ich habe alle 2 Monate, heutzutage betrachte ich es mehr als Life-Coach oder so. Ich habe jetzt nicht mehr so wilde Themen, aber da habe ich ja sowieso dazu noch Hilfe bekommen, mit solchen Sachen eben nicht lang zu hadern, sich seiner, ich finde, das Wichtigste ist tatsächlich, sich seiner Zweifel und Gedanken bewusst zu werden und seiner Gefühle und dann wirklich diese zu sagen, ah, interessant, interessanter Gedanke und eben zu entscheiden, was ist nur ein Gedanke? Ja, man kann sich auch alles irgendwie kaputt machen. So dieses Thema, ich werde nicht ernst genommen, wenn ich nicht selber ein Business habe. Das ist ja Quatsch. Aber das war einer dieser Gedanken. Und so habe ich das für mich aufgearbeitet und bin da durchgegangen und habe das durchgefühlt. Ja.
Ja, danke fürs Teilen, Dagmar. Mir kommt direkt noch ein Impuls, auch eine Situation, die uns zwei verbindet. Und zwar hatten wir ein gemeinsames Troika-Consulting. Das war auf einer Business-Konferenz in Vietnam. Ich glaube auch vor 2 Jahren, ne?
Ja, genau.
Genau, da war das Anfang des Jahres. So, und dann kam ich mit dieser Herausforderung rein, soll ich jetzt noch promovieren im Bereich der Unternehmensnachfolge, damit ich noch ein auch wieder Proof of whatever habe, ja?
Mhm.
Und dann warst du da und dann gab es noch eine andere Frau, die ist professionelle Fotografin und ihr hattet eben sehr konträre Bezugspunkte. Und das war so 20 Minuten und ich fand es so spannend, deswegen teile ich jetzt die Methode, weil dadurch war für mich klar, okay, natürlich brauche ich gerade keine Promotion und mache nur das Business weiter. Ja,
ja.
Und ist das auch etwas, was du nochmal nach diesem Austausch auch zwischen uns, wir haben es ja dann einmal durchgespielt für jede Person, für dich genutzt hast?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also solche Gespräche haben auch mit Einfluss genommen. Es tut immer gut, ein Bild von außen zu sehen, auf jeden Fall. Wie viel man darf das Wichtige daran und man darf, das muss man wirklich beachten, das muss man auch können, dass man Meinung von außen nicht als persönliche Kritik nimmt und dass auch man das nicht alles blind annehmen muss und dass nicht jeder recht hat. Beim Ende geht es um dein eigenes Leben, ne? Du musst dir ja selber irgendwie dich in den Spiegel schauen können. Das habe ich immer wieder erlebt, auch in dieser Reise mit dem Online-Business, überhaupt mit der Reise im Unternehmertum. Wir kennen das vielleicht beide, dass oft einem, also ich nehme jetzt mal 3 Beispiele. Einmal dieses typische 4-Stunden-Woche. Wir brauchen alle eine 4-Stunden-Woche. Ganz ehrlich, Bullshit, hätte ich eine 4-Stunden-Woche, dann würde ich mir halt irgendwie 55 andere Stunden aussuchen, um andere Business zu machen. Also funktioniert bei mir nicht. Was soll ich denn am Strand liegen oder keine Ahnung. Klar kann man irgendwie wandern gehen, das könnte mich schon begeistern eine Zeit lang, aber das ist einfach irgendwie so, nee, ich will gar keine 4-Stunden-Woche. Klar will ich ein smartes Business haben, aber ich bin neulich mal irgendwie, nachts konnte ich nicht schlafen, saß am Computer und habe natürlich gearbeitet und dann wachte mein Partner auf, der ist Angestellter und sagte, hey, du arbeitest ja schon wieder mitten in der Nacht, bist du verrückt? Erhol dich doch mal. Ich so, ja, das ist mein Hobby, was soll ich machen? Soll ich jetzt Netflix gucken? Nein, habe ich keine Lust zu, ich arbeite, weil ich da Lust drauf habe. Das war Punkt 1. Punkt 2, der mir so oft begegnet in der Bubble ist, oh, man muss wachsen, man muss riesengroß werden und immer weiter und immer weiter und noch mehr Millionen, noch mehr Millionen. Nee, muss ich auch nicht. Ich muss so ein Business haben, das mir so ein Einnahmen bringt, dass ich zufrieden bin und dass ich Spaß dran habe. Ich brauche kein Millionen-Business und ich brauche auch kein fettes Team. Mittlerweile, ich habe, klar, Kassenklingeln, ist mein Bruder noch mit drin, der ist Entwickler und da habe ich eine Steuerberaterin, und habe eine Freelancerin für den Podcast-Schnitt. So, das war's. Und auf mehr habe ich keine Lust. Ich brauche kein Riesenteam. Und wenn das Business muss so aufgestellt sein, dass es so funktioniert. Ich will keine. Und das ist okay, das ist fein für mich. Das ist halt mein Weg und dann ist
gut. Und Nummer 3?
Float Cowork sowieso nicht. Nummer 3, verdammt, das hast du mitgezählt. Wir hatten die 4-Stunden-Woche, wir hatten das Team.
Wachstum?
Ja, Team und Wachstum. Team und Wachstum, okay. Also diese Umsatzgrößen so, ne?
Ja. Ja. Hi du, hier spricht Stella und bevor es gleich mit der Folge weitergeht, habe ich noch einen konkreten nächsten Schritt für dich. Wenn du gerade an deinem Business arbeitest und Klarheit brauchst, welches Geschäftsmodell und vor allem auch welcher nächste Schritt wirklich zu deiner Situation passen, dann hol dir mein kostenloses Business Workbook. Damit kannst du dein Geschäftsmodell reflektieren, verschiedene Möglichkeiten einordnen und herausarbeiten, worauf du dich als nächstes konzentrieren solltest. Und wenn du diese Schritte nicht alleine umsetzen möchtest, ab September öffnen wir das Businesswege-Netzwerk mit einer limitierten Anzahl von Plätzen durchgehend. Dort bekommst du strategischen Austausch, Fokus und Begleitung auf deinem unternehmerischen Weg. Alle Infos findest du in der Beschreibung und jetzt weiterhin viel Spaß beim Hören dieser Folge. Finde ich total toll, weil auch da wieder, also genau, du schaust jetzt zurück ja auf über 12 Jahre mit dem ersten Business Tube, gibt es weiterhin in 2.0 Version, kommen wir auch gleich nochmal auf die Anfänge zu sprechen. So, aber was ich hier nochmal teilen möchte, und das ist ja auch das, wofür dieser Podcast hier entstanden ist, wirklich zu gucken, wie möchte ich, also alle, die hier zuhören, wie möchtest du arbeiten und leben? Und dass alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Wertesysteme, auch ganz unterschiedliche Stärken und Potenziale. Und dieses vermeintliche, ne, genau, höher, schneller, weiter, dieses, du hast jetzt das übelst krasse Business, alles genau online, läuft automatisch, ich kriege meine 10.000 im Monat sowieso automatisch per Klick aufs Konto und mache dafür quasi nichts. Also das ist halt utopisch auf der einen Seite, ne, also immer abzugleichen, was ist auch wirklich realistisch. Und wenn wir ein Unternehmen entwickeln, dann sprechen wir von mindestens 2 bis 3 Jahren, wenn du neu gründest, bis das ganze Ding erstmal so richtig läuft.
Ja.
Also mindestens. Und finde ich total wichtig eben, dass du jetzt aus der Praxis nochmal teilst, was ist das, was dich erfüllt, kann ich 1 zu 1 unterschreiben. Also auch Solopreneurship ist ja so das, was ich mir auch ausgesucht habe, weil es einfach am besten zu meinem Lebenskonzept passt und dass alle das ja für sich abgleichen dürfen und eben unabhängig von dem, was im Außen immer wieder kommt und empfohlen wird oder was auch immer. Ne? Also kann ich unterstreichen deine 3 Punkte. Wenn du nochmal zurückschaust, Dagmar, eben auf dann auch den Start von Tube. Ich habe jetzt vorhin nochmal ein bisschen recherchiert und du hast ja dann dein Studium abgeschlossen und dann ging es ja relativ schnell auch, dass du gegründet hast. Also wie waren deine Anfänge, wenn du dich zurückerinnerst? Was hat dich so motiviert, auch schon früh zu sagen, du gehst diesen unternehmerischen Weg?
Punkt 1, ich finde es gar nicht früh. Das ist, also ich bin ja Typ, ich gucke nicht zurück und bereue irgendwas Sachen, weil alles gehört für mich zum Leben dazu und das ist alles eine Reise, die mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Aber ich bin jetzt 50, kann ich so auch sagen. Und ich habe mittlerweile sind's im Februar 2012, möchte ich sagen, habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht. Also ich war 36. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, schade. Schade, dass ich das nicht früher mitbekommen habe und noch nicht früher gestartet habe. Weil heute, das ist eine meiner größten Motivationen, ich möchte nie wieder Angestellte sein. Wenn es irgendwie geht, wenn es irgendwie meiden lässt, ich möchte in meinem Leben nicht mehr angestellt sein. Ich könnte das, glaube ich, gar nicht mehr. Also das finde ich interessant aus deiner Perspektive früh, aus meiner Perspektive so ein bisschen spät. Und natürlich haben mich die ganzen Ängste, die einem so eingetrichtert wird, meine Mutter war Beamtin, selbst und ständig und oh Gott, die großen Steuernachzahlungen und so weiter. Die ganzen Ängste, die man so eingeimpft bekommt als deutsche Bürgerin, da wird ja Unternehmertum nicht so wie in den USA gefeiert und gefördert, sondern du wirst ja auf allen Ebenen davon abgehalten. Du wirst ja in der Schulbildung und allem nicht dazu erzogen, unternehmerisch tätig zu sein. Das hat mich lange gebremst. Die Motivation, das damals zu starten, ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Ich versuche es immer wieder zu rekapitulieren. Ich glaube, es war damals so, in der Phase war ich alleinerziehend mit 2 Kindern und war permanent broke. Also am 15. so ungefähr, scheiße, ist noch so viel im Monat übrig, ne? Mit 2 kleinen Kindern. Das war nicht lustig. Und ich glaube, meine erste Motivation war tatsächlich, heute weiß ich die schlechteste, ein bisschen Geld noch zusätzlich reinzubekommen, neben meinem angestellten Job. Und dann die zweite Motivation war einfach so ein Ding durchzuspielen. Kann ich das? Ob das? Wie läuft denn das? Kriege ich ein eigenes Business und so? Und ich habe ja sehr kleine Brötchen gebacken und sehr langsam angefangen und
ja, und finde ich schön, dass du jetzt dieses Beispiel bringst. Also ich meinte mit früh angefangen, also ich habe auf LinkedIn nochmal geschaut, was waren deine Stationen? Und da stand zumindest, ne, es gab das Studium und dann gab es relativ schnell auch Tube. Und ich weiß ja jetzt, dass du eben auch Mama bist und von daher passt du dann eher so ins Durchschnittsalter der Frauen, die gründen, weil das ist nämlich Mitte 30. Und genau das, was du sagst, ich finde es super schade, weil ich glaube, wir dürfen uns das schon viel, viel eher erlauben. Nur es fehlt der Mut, ne, gesellschaftliche Themen kommen rein. Und natürlich jetzt in deinem Fall auch dann, dass du halt irgendwie noch 2 Kids hast. Also finde ich richtig krass. Wie hast du das für dich gut gemanagt, um Unternehmensaufbau jetzt über die ganzen Jahre mit Kindern auch vereinen zu können?
Müsste man meine Kinder fragen, ob ich das gut gemanagt habe.
Aus deiner Perspektive, Dagmar.
die meine Kinder jetzt beide ja auch auf dem Weg sind. Sie studieren beide und beide sind in die Richtung, die werden wahrscheinlich auch selbstständig werden oder so, können es nicht so falsch gewesen sein. Die hatten selbstständige Eltern, also so grauenvoll kann es nicht gewesen sein. Der Vater ist auch selbstständig. Das waren harte Jahre, ne? Das waren harte Jahre.
So, jetzt hatten wir so typische Van-Tour-Struggles. Ich sitze tatsächlich gerade auch in einem Büro, weil es bei mir mit dem Wi-Fi nicht so gut lief. Dagmar ist einmal kurz rausgeflogen. So ist das typisch hier, wenn ja, du Vollzeit mit Van unterwegs bist. Genau. Also der letzte Satz von dir, Dagmar, so hast du reingestartet, war der, dass es richtig harte Jahre waren. Also mit Kids und auch dem Unternehmensaufbau. Magst du uns da nochmal kurz reinholen, wie du das balanciert hast?
Wie gesagt, ich war damals alleinerziehend und ich hatte aber das Wechselmodell. Meine Kinder waren immer eine Woche beim Vater und eine Woche bei mir. Wir haben nicht weit auseinander gewohnt. Das kam mir natürlich, hat mir sehr in die Karten gespielt. Ich war geistig dann auch angestellt. Mein Arbeitgeber wusste das auch und ich hatte immer gesagt, okay, die Woche, wo ich Kinder habe, gehe ich pünktlich nach Hause, habe mich um meine Kinder gekümmert und dann, wenn die Kinder im Bett waren, habe ich mich ums Business gekümmert. Es gab kein Netflix, es gab kein Fernsehgucken, es gab kein gar nichts mehr, es gab keine Zeitverschwendung. Es gab wirklich dann abends, meine Beschäftigung war der Aufbau von meinem Label. Und in der Woche, in der ich die Kinder nicht hatte, war sowieso, also da habe ich auch länger arbeiten müssen, um die Zeit so ein bisschen aufzuholen und habe dann halt sofort nach Feierabend mich quasi um mein Label gekümmert. Freunde haben sich da in der Phase natürlich auch stark selektiert, ist aber sowieso meine Erfahrung, dass sich in dem Moment, wenn man nicht von Anfang an selbstständig ist und sich nur in dieser Szene bewegt, dass wenn man dann selbstständig wird, sich der Freundeskreis sowieso sehr selektiert, weil das nicht unbedingt immer nachvollziehen muss es keiner können, aber akzeptieren und tolerieren müssen es halt die Menschen können, die angestellt sind und das nicht kennen. Und da gibt's halt, nach meiner Erfahrung gab's dann doch einige, die konnten das nicht. Und ja, das hat sich da so ein bisschen selektiert. Die schwierigste Phase für mich war ehrlich gesagt immer so Weihnachten, weil Weihnachten ist, wenn man Kinder hat, sowieso immer so ein Ding, dann muss man, ach, hier ist eine Weihnachtsfeier, da ist eine Weihnachtsfeier, hier vom Sportverein der Kinder, da von der Musikschule, da von dem Kindergarten, was weiß ich, ständig ist irgendwas, hier musst du was backen, machen, tun. Weihnachtsgeschäft war aber gleichzeitig auch die Phase, die ich mit meinem Label immer die meiste Arbeit hatte. Ich hatte die letzten Jahre auch immer so gemacht, ich bin dann irgendwann von einem recht anspruchsvollen Marketingjob in der leitenden Position in den öffentlichen Dienst gegangen, um meine klassische 35-Stunden-Woche zu haben und mein Hirn nach Feierabend nicht mehr belasten zu müssen mit dem Job. Und da habe ich mir in den letzten Jahren, also 2020 habe ich ja gekündigt und von 17, 18, 19 habe ich immer November, Dezember Sabbatical genommen. Nicht um zu reisen, sondern um mich um mein Label zu kümmern.
Ja.
Und das Weihnachtsgeschäft wuppen zu können. Und das war für mich immer die schwierigste Phase, weil die anderen Eltern immer um die Kinder rumgezirkelt sind und ich konnte das dann nicht so machen, weil ich mich um mein Business gekümmert habe. Aber ich glaube, meine Kinder haben es mir nicht übel genommen und das ist das Wichtigste.
Ja. Danke, dass du uns da so transparent reinholst, Dagmar. Es gibt auch eine andere Folge, die werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken, wo uns eben auch so Care-Arbeit, ne, war so das Oberthema. Und ich finde eben diese Praxis so wichtig, um auch nachzuvollziehen, okay, auch das, was du beschreibst, du hast ja dann verschiedene Puzzlestücke zusammengebaut, damit die langfristige Vision, ne, das eigene Business erfüllt werden kann. Und gleichzeitig brauchte es ja aber wahrscheinlich finanzielle Stabilität und irgendwie dann auch das Austarieren mit Kids und all den Anforderungen, ja, die dazugehören. Also danke, ne, weil das ist ja etwas, das kann ich dazu noch gar nicht so nachempfinden und bin da immer sehr dankbar für Impulse und Eindrücke. Was würdest du sagen, jetzt auch nach so vielen Jahren als Unternehmerin, sind so die wichtigsten Fähigkeiten? Also wirklich in der Praxis, ne, jetzt gerade so, wenn wir mal vor allem auch an die Frauen denken, die im besten Fall dann auch schon eher starten dürfen. So, was ist wichtig? Was solltest du mitbringen, um dieses Unternehmerinnentum auch wirklich zu 100% gehen zu können?
Da habe ich auch mal einen Vortrag gehalten, ne, beim CC auf der Bühne. Und ich finde, das sind erstaunlich unfancy Dinge. Dranbleiben, also wirklich dieses Durchhalten und das bei dir bleiben. Also näher ein Business zu starten, ist halt mit Rückschlägen verbunden. Mal, das muss nicht eine katastrophale Scheiter-Story sein, wo du dann mit Millionen Schulden zurückbleibst, aber es läuft halt nicht alles immer so glatt, wie man das möchte und man macht vielleicht auch mal weniger Umsatz oder man trifft halt auch Fehlentscheidungen, aber für mich gehört das alles zu dieser Reise dazu und das sind alles Erfahrungen und da freue ich mich. Ich freue mich immer total, wenn ich was Neues lerne. Also das ist irgendwie, okay, das war jetzt irgendwie dumm, das mache ich jetzt wohl nicht mehr. ging mir auf der letzten Messe auch so, oder? Ja. Das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich, Durchhaltevermögen und seine sich nicht Ziele einreden lassen, sondern herauszufinden für sich, was, wo will ich wirklich hin, wie will ich leben und dann alles darauf so anzupassen.
Und dazu hast du uns ja auch zu Beginn einmal reingeholt, also dieses Wie will ich leben? Du hast jetzt dieses Vanlife zu 100%, um dann jetzt auch festzustellen, okay, vielleicht nur am Laptop macht auch nicht so viel Bock, also kann ich auch sehr nachempfinden, da irgendwie dann auch wieder abzugleichen, wie ist es dann tatsächlich in der Realität und Praxis? Wie ist es jetzt für dich mit Kassenklingeln? Das ist ja dann Online-Business, das ist ein bisschen später als Tube entstanden. Was ist so da gerade bei dir, wenn du zurückschaust, ne, aufs Geschäftsmodell, das, was dich da jetzt richtig motiviert? Also wie sieht das aus?
Also bei Kassenklingeln, das ist ja mittlerweile ein Riesenkonstrukt. Das ist mittlerweile so groß, dass ich zwischenzeitlich, und es hat sich stark gewandelt, ja. Es ist ja vom reinen Online-Marketing und auch betriebswirtschaftlichen Thema hin zu einer Buchhaltungslösung geworden. Wir haben ich habe natürlich ganz am Anfang Content-Marketing betrieben und meine SEO-Kurse für Etsy, ich habe mich spezialisiert auf den Marktplatz Etsy und so weiter verkauft und habe aber dann gemerkt, oh, der Schmerz, irgendwann kommt auf jeden Fall immer der Schmerz der Buchhaltung und es gab kein Tool für Etsy-Buchhaltung und das haben wir dann quasi entwickelt. Also habe ich jetzt nicht nur dieses Content-Marketing-Thema, wo ich meine Kurse verkaufe, meine E-Books und kleinere Sachen, sondern halt auch ein Software-as-a-Service-Tool. Und das macht schon Spaß. Also wir sind da Marktführer und auch die einzigen am Markt, die es so gibt. Und wir sind da zwar abhängig von Etsy auf der einen Seite, aber auch geschützt, weil Etsy keine andere Software mehr zulassen wird. Und sind Technologiepartner von LexWareOffice und von Zendesk. Und das macht natürlich schon Spaß, da Expertin und die Expertise auf zu einem enorm wichtigen Gebiet zu sein und da die Marktführerschaft zu haben, das ist schon, hast natürlich eine Motivation.
Ja, krass, Dagmar. Also ich weiß noch, als du irgendwo in einem Office mal gesessen hast, da war das nämlich noch alles nicht ganz spruchreif. Auch das finde ich jetzt total stark zu hören. Wie bist du vorgegangen? Ne, du hast jetzt diesen Painpoint beschrieben, also Buchhaltung, klar, kennen wir sowieso alle im Onlinehandel noch mal viel schlimmer. Ich kenne es auch aus eigener Praxiserfahrung mit Etsy. Mhm. Wie hast du das jetzt entwickelt, dieses SaaS-Angebot?
Da ist Schritt für Schritt und da ist halt auch einfach auch Glück mit eingeflossen, muss man auch dazu sagen. Ich hatte ja natürlich jahrelang selbst dieses Pain, wie mache ich die Etsy-Buchhaltung richtig, wie kriege ich die Daten da richtig raus. Dann habe ich schon so ein kleines E-Book entwickelt, wie man die Etsy-Daten, wie man das umformatieren muss, dass man die CSV, die man von Etsy bekommt, dass man die dann weiterverwenden kann für deutsche Buchhaltungstools wie LexWareOffice und Zendesk. Und dann habe ich einen Bruder, der Entwickler ist und auch bei viele Jahre lang CTO bei sehr, sehr großen Unternehmen war und da sowohl den Namen in der Branche hat. Und der hatte irgendwann mal plötzlich Zeit, weil er eben von diesen ganzen großen Management-Jobs runter wollte, weil es auch sehr anstrengend ist. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja großartig, du hast Zeit. Na, dann habe ich jetzt eine Aufgabe für dich und mach doch mal. Und das war Glück. Man muss ganz ehrlich sagen, diese Entwicklungskosten, wenn heute mag das vielleicht was anderes sein mit KI, aber als wir damit begonnen haben, das erste Tool auf die Beine zu stellen, war 2021. Da war Claude, Coburg und Code und so noch weit, weit weg. Und man muss ja trotzdem auch buchhalterisch wissen, was man tut. Also bei uns ist es eine echt entwickelte Maschine, keine KI irgendwie generierte Maschine. Das ist schon nochmal was anderes. Und ich habe das fachliche Wissen und eher das technische Wissen da reingebracht und gehabt. Und das sind Entwicklungskosten, die kann niemand so leicht stemmen. Das ist, glaube ich, auch das, was uns tatsächlich schützt, weil die Entwicklungskosten, die dürften über die Jahre mittlerweile locker an die Millionen rankommen. Und ich glaube, das sieht kein potenzieller Investor, was da ein Outcome möglich wäre bei Etsy und würde das nicht investieren. Von daher schützt uns das natürlich auch so ein bisschen, dass wir da so eine Nische gefunden haben, wo wir spezialisiert sind, ja.
Weißt du, und jetzt den Begriff Glück, den hast du jetzt mehrfach genannt. Ich stock da immer so ein bisschen, weil das, was du beschreibst, ne, das ist ja nur möglich aufgrund der ganzen Vorgeschichte, ne, aufgrund der Expertise, dass du dich so auf Etsy spezialisiert hast, dass du Kassenklingeln hochgezogen hast und dann auch zu gucken, okay, wie können wir auch gemeinsam kollaborieren? Jetzt ist dein Bruder natürlich da, die Skills, hat das Skillset, also mega, ne? Mhm. So, aber das ist ja alles nur möglich, weil du auch da wieder diesen Mut hattest, jetzt über Jahre hinweg auch auf diesem Weg zu bleiben, weißt du? Und deswegen finde ich das so ein schönes Beispiel für, es entstehen auch Möglichkeiten, wenn du erstmal unterwegs bist, ja, die können gar nicht am Anfang in irgendeiner Form antizipiert werden. Hattest du wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm, dass du jetzt mal so ein Satz-Business hast, oder?
Überhaupt nicht. Nee, du hast schon recht. Also absolut. Und es ist, glaube ich, auch noch der dritte Punkt, den ich vorhin hätte ergänzen sollen. Chancen sehen und Chancen wahrnehmen und einfach machen. Ich bin schon immer der Typ gewesen, ich mache einfach. Ich bin noch nie der Typ gewesen, oh, ich muss das jetzt aber perfekt durchdenken, was da mal alles passiert. Nee, ich denke immer so, oh ja, könnte eine spannende Idee sein. Ich fange einfach mal an.
Ja.
Von 10 Ideen sind 9 auch wirklich blöd, aber egal, das zählt dann wieder auf die Erfahrung ein, die ich gemacht habe. Mhm. Und nein, mein Glück war in dem, klar, und das ist auch nicht einfach, mit einem Bruder oder mit einem Familienmitglied zu arbeiten. Bei uns fliegen manchmal ganz schön die Fetzen, das kann ich auch so sagen. Und ich habe auch zwischendurch viel, also ich musste ihm das ja auch erstmal pitchen und da dran zu bleiben. Aber mein Glück war einfach, dass ich for free erstmal diesen Entwickler hatte und da nicht vorinvestieren musste und ihm das pitchen konnte. Das ist das Glück. Weil das findest du sonst halt schwer. Dass jemand über Jahre reingeht, so okay, ja, ich entwickle das und erstmal kommt nicht so viel für mich raus. Das ist okay. Eben, das ist ein Prozess von Jahren gewesen. Das war das Glück.
Ja, danke, dass du das nochmal ergänzt, Dagmar. Also total schön auch nochmal mit diesen Punkten, ne, die wir vorhin schon hatten. Ich glaube, das sind nämlich so echte Key-Learnings, die auch helfen für Menschen, die vielleicht noch in den ersten Jahren unterwegs sind. Wie hältst du den Fokus? Du hast ja zwei Geschäftsmodelle, ne? Mhm. Beide auch mit eigenen Bedürfnissen, wenn du es möchtest, so, wenn du es als Business dann betrachtest. Also wie schaffst du das gerade zu balancieren?
Gar nicht.
Okay.
Also ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen, oh, und ich habe da die super Methode und montags mache ich das und ich mache mir Timeslots und Pomodoro und was, kann ich nicht. Ich bin überzeugt, ich habe es nie diagnostiziert bekommen, ich bin Hardcore-ADHSler, wobei ich aber auch glaube, dass irgendwie 90% der Unternehmer das sind tatsächlich, sonst können sie keine Unternehmer sein. Ich habe diese verschiedenen Zeitblocksysteme getestet. Für mich funktioniert das aber nicht. Ich mache das aber jetzt so tatsächlich, wenn ich im Van bin, mache ich die ganze PC-Arbeit und kann da auch fokussiert und durchgängig arbeiten. Und das funktioniert sehr gut für mich. Wenn ich in Bayreuth bin, wo die Manufaktur ist, dann kümmere ich mich schwerpunktmäßig halt um Tube. So. Und so geht das ganz gut. Aber ich habe da kein festes Konzept, muss ich sagen.
Ja, okay.
Das ist auch, was mich selbst nach wie vor nervt. Super ist es nicht. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich bei mir als Schwäche sehe. Und ich wünschte, ich hätte da ein Konzept dafür, habe ich aber nicht. Weil es ist dann so, dass dann wirklich auch so viele Sachen so zwischen reinkommen, die sich da reingrätschen und dass dann wie so oft strategische Sachen irgendwie liegen bleiben. Und das ist nicht besonders schlau und ich bin da kein gutes Vorbild.
Okay. Ja, danke. Ist ja ehrlich, Dagmar. Also ich nehme das jetzt mal mit als Painpoint. Ja, vielleicht fällt mir da was ein mit meinem Strukturskill, was da so geht an Unterstützung. Okay, und dann habe ich jetzt noch eine Frage. Ich gucke auch so ein bisschen schon auf die Zeit, aber hinsichtlich deines Vanlives. Also du machst das jetzt schon eine ganze Weile länger als ich. Was würdest du sagen, ist so deine größte Motivation? Es bringt immer Herausforderungen mit sich. Das hatten wir schon im Eingang vorhin. So, aber was ist da für dich so geil dran, dieses Lebenskonzept gerade zu haben?
Das ist ganz schwer mit Worten zu beschreiben. Also eben, wie du selbst schon auch erfahren hast, Vanlife kann auch manchmal ganz schön nerven. Bei uns kommt halt nicht das Wasser aus der Wand. Klar kommt Wasser aus der Wand, aber dafür musst du dich halt erstmal kümmern, dass Wasser im Tank ist. Und dafür musst du halt erstmal eine Stelle suchen, wo du Wasser auffüllen kannst und so. Und das dauert halt alles Zeit. Das gehört für mich aber dazu, aber dessen muss man sich bewusst sein. Ich habe einen Call, stell fest, oh, mein Starlink geht einen Tag vorher kaputt. Ich muss irgendwo hinfahren, wo ich Netz habe und so. Das sind alles so Struggles. Aber was für mich einfach unbezahlbar ist, ist, dass ich nebenbei ganz viele Sachen entdecken kann, neu entdecken kann. Und das liebe ich. Tim hat das halt auch mal so als typisch Unternehmer-Skill genannt. Ich finde es halt total toll. Mich hat es jetzt zufällig in so einen Ort verschlagen, wo ich am Strom stehen kann, einen guten Empfang habe und kann dann aber nachher noch in den Ort reingehen und den mal so entdecken. Und vielleicht entdecke ich dann noch einen netten kleinen Bäcker oder hier ist ein total toller Fluss, wo ich mit dem Hund drin baden kann und so weiter. Also dieses ständig neu die Welt entdecken, schöne Orte sehen. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, ich stehe halt super gerne einfach in der Natur. Ich stand jetzt die letzten 2 Tage oben am Berg. Klar sitze ich die meiste Zeit am Laptop, aber ich gucke halt einfach raus und habe die geilste Aussicht mitten ins Grüne und kann nach getaner Arbeit einfach 2 Stunden wandern auf den Berg hochgehen, ohne dass ich irgendwie einen Anfahrtsweg habe, ohne dass ich irgendwie einen Rucksack packen muss, ohne, sondern steige einfach aus dem Van aus und gehe wandern und dann komme ich nach Hause und ich bin gerade in Frankreich und mache mir irgendwas Geiles zu essen und schaue aus dem Fenster und freue mich. Ich mache mich happy.
Ja. Mega, Dagmar. Hast du einen Ort, ich bin ja jetzt vor allem in Deutschland unterwegs, wo du sagst, so, das ist ein richtig toller Stellplatz, so ein richtig schöner Ort, der kommt dir direkt in den Kopf?
Ich war letztes Jahr 2,5 Monate in Bosnien und Bosnien hat ganz viel in mir hinterlassen. Und ich finde es schade, dass ich dieses Jahr nicht hin kann, aber da gibt es so einige Stellplätze oben auf der Huchenebene bei Lukomir oder bei Livno oder auch an vielen anderen Orten, wo es einfach herrlich ist und wo du einfach auch 30 Kilometer weit einfach nichts, gar nichts, 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 nichts. Hast du ansonsten in Deutschland, Frankreich und so hast du das in der Regel nicht. Da hast du immer Häuser, aber da bist du wirklich weit alleine.
Okay, nehme ich mal mit fürs nächste Jahr. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich, Dagmar. Was ist deine Definition von Erfolg im Jetzt?
Dass ich mein Leben genauso bauen kann, wie es mich glücklich macht.
Ja. Passt dieser Begriff Life Design für dich?
Ja, es klingt mir ein bisschen zu fancy. Aber ich glaube, in Deutsch kann man mit deutschen Worten kann man es nicht beschreiben. Aber das ist es, ja, ja. Diese Unabhängigkeit, wobei ich Unabhängigkeit als Selbstständige auch immer schwierig finde, weil man ist immer irgendjemand Rechenschaft, in Anführungsstrichen schuldig, in dem Fall halt den Kunden und ist da auch abhängig davon. Aber ich kenne so viele Menschen immer noch, die wirklich Sonntagabend Bauchschmerzen haben, weil sie am Montag in ihren Angestelltenjob gehen müssen, wo ich mich immer frage, warum zur Hölle macht ihr das? Nimm doch dein Leben selbst in die Hand. Und vergesse dabei gerne, dass, wie ich mir mein Leben geschaffen habe, es ist halt auch nicht so leicht. Man muss schon Biss haben und es ist aber ein absolutes Privileg. Und wenn ich morgen überlege, ich möchte wieder ein Haus ziehen, dann ziehe ich halt morgen wieder ein Haus. Ja, so what? Wenn es mir da besser taugt. Ich kann es einfach machen.
Ja. Danke, Dagmar. Vielleicht da noch die Ergänzung, das, was ich jetzt so wahrnehme. Ich meine, uns trennen ja auch ein paar Jahre, ne? Aber dieses Thema to be stuck, das nehme ich hier in Deutschland gerade auch viel wahr. Ich habe verschiedene Freundeskreise, viele Angestellte, viele natürlich auch unternehmerisch tätig, so. Aber es gibt halt alles, ja? Das ist ja auch das Schöne, ne? Es gibt ja eine Vielfalt. Und was ich jetzt immer wieder versuche mitzugeben, das ist so dieses eigene Business. Ist jetzt egal, ob nebenberufliche Selbstständigkeit, whatever, scheißegal. Was ich denke, ist, dass damit die Eigenverantwortung so gestärkt wird. Also dieses, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand, ich gucke mir mal meine Finanzen an, ja, weil früher oder später du musst in irgendeiner Form Klarheit haben, was gibst du privat aus, was braucht dein Business Model? Und wenn wir das einfach mal reinholen, ja, und sei es nur, du spielst es durch und machst vielleicht ein kleines Projekt nebenher und stellst dann fest, ist doch nichts für dich. So, aber diese Eigenverantwortung übernehmen, ich finde, das ist eine der schönsten Dinge, die wir mit eigenem Unternehmen so stärken und lernen können.
100% und ich sehe gleichzeitig aber dieses Eigenverantwortung übernehmen bei vielen Deutschen, es ist immer so schwierig, alles über einen Kamm zu scheren, aber es ist, glaube ich, einfach ein Problem in Deutschland, dass die Menschen verlernt haben, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das ist Punkt 1, was viele Menschen bremst. Und Punkt 2, und das ist meiner Ansicht noch der größere Punkt, das Bild nach außen. Ne? Was denken denn die anderen? Ich kann doch jetzt einfach nicht alles hinschmeißen. Oh mein Gott, und wenn ich jetzt hier mich irgendwie, weiß ich, trenne oder wenn ich kündige und was denken die dann von mir und so. Das, finde ich, ist nach meiner Beobachtung die allergrößte Bremse. Das kann ich doch nicht einfach so machen. Ja, warum denn nicht? Ja, weil, und dann kommen irgendwelche Faden, dann kommt eigentlich gar nicht so eine wirkliche Begründung. Bei vielen Menschen ist das gar nicht so bewusst oder wollen sich selbst auch nicht eingestehen zu sagen, ja, aber was denkt denn meine Mutter, was denkt meine Schwiegermutter, was denken meine Kinder, mein Mann, meine Freunde, mein Arbeitgeber, der Hund des Nachbarn, whatever. Das, finde ich, ist die größte Bremse, die ganz viele Menschen haben.
Okay, krass. Nehme ich mit. Dazu werde ich nochmal eine Solo-Folge aufnehmen, weil das ist auf jeden Fall was klar. Kann ich auch nachempfinden und gleichzeitig auch da, wir können uns ja trainieren, dass wir auch diesen Muskel stärken. Ja, vielen Dank, Dagmar. Mit Blick auf die Zeit, du hast gleich auch noch einen Anschlusstermin. Es war total schön, dich hier zu haben und danke für die ganzen Impulse. Da ist ganz, ganz viel Tolles dabei, auch für mich nochmals Inspiration.
Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. War sehr schön. Viel Erfolg weiterhin.
Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.